unserer Reihe zu den verschiedenen Bildern und machen heute weiter mit dem Thema Gottesbild. Gottesbild, da hat sich bei mir erstmal diese Frage aufgetan, welche Bilder von Gott haben wir denn überhaupt? Welche Bilder von Gott gibt es denn überhaupt? Weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber allein schon in den ersten zwei Liedern, die wir gesungen haben, waren für mich schon zwei Bilder drin. Das erste Lied hat sofort angefangen mit Retter, also Gott als Retter. Zweites Lied, großer, herrlicher Gott, schon da zwei Gottesbilder letztendlich drin. Und wenn wir diese, könntest du mal die PowerPoint-Präsentation starten? Genau. Wenn wir diese Frage stellen, welche Bilder von Gott haben wir, dann habe ich, und da habe ich tatsächlich nur dahinter geschrieben, als Beispiele relativ schnell viele Bilder gefunden. Und wie ihr unten an den drei Punkten seht, ist diese Liste natürlich noch lange nicht abgeschlossen. Wenn ihr euch überlegt, ihr könnt mit Sicherheit das auch ergänzen. Gott als Vater, Gott als Freund, Gott als liebender Gott, ja, als König, als der gute Hirte, als Friedensfürst, als unser Fels, unsere Burg, manchmal vielleicht auch als Wunscherfüller, als immer erreichbarer Gott. Wie gesagt, keine abgeschlossene Liste, sondern man könnte sie wahrscheinlich endlos so weiterführen. Die Frage ist, was prägt denn so ein Gottesbild, so ein Bild von Gott? Manches ist sicherlich aus der Bibel geprägt, eben das Beispiel mit dem guten Hirte, das kennen wir aus der Bibel. Auch der König, Friedensfürst, Fels, das sind jetzt eher Sachen, die wir aus der Bibel kennen. Vater. Manches bereitet uns vielleicht auch Schwierigkeiten, so ein Bild zum Beispiel Gott als Vater. Ich kenne viele, die sagen, damit habe ich aber Schwierigkeiten. Kann ich nicht so gut mitgehen, weil sie vielleicht ihren eigenen Vater so ganz anders erlebt haben, als sie Gott als Vater sich wünschen. Und dann sagen, das ist für sie nicht vereinbar. Anderes erzeugt bei uns vielleicht so etwas wie Widersprüche. Wenn wir zum einen Gott als liebenden Gott haben und zum anderen vielleicht Gott als Richter, wie es auch in der Bibel ja vorkommt, dann erzeugt es bei uns einen Widerspruch. Wie kann Gott gleichzeitig ein liebender Gott sein und Gott gleichzeitig ein Richter sein? Oder wenn wir Gott als liebenden Gott sehen, dann kommt doch immer wieder diese Frage auf, wie kann man dann Leid zulassen? Auch das ist für uns dann immer wieder irgendwie so ein Thema, was bei uns einen Widerspruch erzeugt. Manches ist vielleicht auch einfach geprägt durch uns, durch unsere Vorstellungen, durch unsere Erwartungen. Wenn ich zum Beispiel Gott als einen Wunscherfüller sehe und sage, das ist mein Bild, das soll mein Bild von Gott sein, dann ist es ja etwas, was ich Gott zuschreibe, wo ich sage, hey, ich hätte gerne einen Gott, der immer da ist, mir ja immer erreichbar ist, wie es da aufsteht, und mir alle Wünsche erfüllt, immer dafür sorgt, dass es mir gut geht, dass ich ein Leben auf der Überholspur führe, ist sicherlich etwas, wo wir sozusagen Gott etwas zuschreiben, was wir in ihm sehen oder gerne sehen würden. Oder auch immer erreichbar ist für mich so etwas, wo auch ein Widerspruch drinne steht. Weil eigentlich auf der einen Seite wünschen wir uns einen Gott, der immer erreichbar ist, und andererseits, wenn wir ehrlich sind, würden wir uns doch manchmal auch denken, boah, wenn Gott jetzt da nicht so genau hinschaut und nicht so gut mitbekommt, was da gerade bei mir los ist, wäre es auch ganz gut. Ist irgendwo auch ein Widerspruch. Trotzdem, dass wir uns so viele Gottesbilder ja vielleicht selbst gemacht haben oder so viele Gottesbilder kennen, auch aus der Bibel, aus unseren eigenen Erfahrungen, aus dem, wie wir Gott gerne selber sehen, wie er für uns sein soll, scheint irgendwie nichts zu 100% zu passen. Eben manches fällt uns schwer anzunehmen, anderes entspricht vielleicht nicht eben wie ich unseren Erwartungen, unseren Wünschen, manches erscheint uns widersprüchlich und irgendwie Nichts von dem beschreibt doch Gott letztendlich abschließend. Und genau das ist für mich der Punkt, weil ich glaube, wir können uns noch so sehr versuchen, irgendwie Gott in ein Bild, in ein Wort zu fassen, und es werden immer Fragen offen bleiben. Es werden sich immer Widersprüche ergeben, für uns scheinbare Widersprüche zumindest, die sich nicht zu 100% auflösen. Und wir würden uns immer auch irgendwo vielleicht dann doch ein anderes Bild von Gott selber wünschen. Wir können wahrscheinlich Gott nie ganz irgendwie fassen und beschreiben mit unseren Worten. Kein abschließendes Bild von Gott erzeugen, weil Gott einfach so viel größer ist als unser Denken. Er lässt sich auch nicht irgendwo in unsere Vorstellungen reinpacken oder durch unsere Erklärungsmuster beschreiben. Auch wir stecken gerne Gott in Schubladen, indem ich halt eben zum Beispiel sage, ich hätte gerne nur einen Wunscherfüller, den ich dann hervorziehe, wenn ich es gerade brauche, und dann wieder wegschiebe, wenn ich ihn nicht brauche. Wir werden mit diesen Worten, mit diesen Bildern Gott tatsächlich nie ganz gerecht. Von dem her möchte ich gerne heute Morgen die Frage in den Raum stellen, weg von, oder ein Stück weit zumindest, weg von diesen einseitigen Bildern hin zu der Frage, wie oder wer ist Gott wirklich? Wie oder wer ist Gott? Wie beschreibt er sich vielleicht auch selbst? Und das hat Gott tatsächlich getan, schon relativ, oder an vielen Stellen natürlich in der Bibel, aber auch schon relativ früh im Alten Testament, gleich im zweiten Buch Mose, wo eben Mose in so einer Wolkensäule erschienen ist und sich selber vorgestellt hat. Gott begegnet also Mose in dieser Wolkensäule und er stellt sich vor und sagt, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und meine Treue sind groß. Gott stellt sich also Mose vor, indem dass er sozusagen fünf Wesenszüge, sage ich mal, fünf Charakterzüge von sich vorstellt. Ich habe die dort rot markiert, dass er sagt, ich bin der Barmherzige und der Gnädige Gott. Und dass er sagt, meine Geduld, meine Liebe und meine Treue sind groß. Das sind also diese fünf Wesenszüge, mit denen sich Gott Mose selbst vorstellt. Und von dem her habe ich gedacht, schauen wir uns diese fünf Wesenszüge mal genauer an. Wir haben als erstes diese Barmherzigkeit. Was bedeutet Barmherzigkeit? Barmherzigkeit vielleicht für uns oder selber überlegt, ein bisschen ein sperriges Wort letztendlich. Aber ich habe dann für mich gefunden, dass es darum geht, da steckt viel Herz und Herzigkeit drinne. Barm, also irgendwo, dass jemand sich erbarmt mit seinem Herzen sozusagen. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Und für mich steht es ein Stück weit dafür, ja, wie Gott mit uns auch umgeht, dass er uns versorgt, dass es ihn anrührt, wenn wir vielleicht leiden, dass er in seinem Herz berührt ist, dass er aber auch vielleicht in seinem Herz berührt ist, wenn wir eben nicht so handeln, wie er sich vorstellt, wenn wir nicht seinem Willen entsprechend handeln, dass er mit seinem Herzen sozusagen bei uns ist. Um jetzt in diesem Gottes Bildern zu bleiben, habe ich gedacht, diese Barmherzigkeit passt für mich vor allen Dingen auch ganz gut zum Psalm 23, der gute Hirte. Da wird aus meiner Sicht ganz viel beschrieben von Barmherzigkeit und Güte Gottes. Und der Psalm selbst endet auch mit dem Vers, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist so das Ende von Psalm 23, also diese Barmherzigkeit, die dann auch nochmal betont wird. Also Gott sagt, ich bin ein barmherziger Gott. Das heißt, er spricht Mose und er spricht sozusagen dem Volk Israel dadurch und uns zu, dass er mit seinem Herzen dabei ist, dass er uns eben wie im Psalm 23 beschrieben, versorgt, dass er weiß, was wir brauchen, dass er für uns da ist. Und vor allen Dingen, ja, Barmherzigkeit hat eben viel mit Taten zu tun, mit spürbaren Taten. Wenn wir da diesen barmherzigen Samariter anschauen, dann geht es genau darum, den anderen, der dort irgendwie am Boden liegt, vielleicht in unserem Herzen, dass er ankommt, dass wir uns erbarmen, dass wir jemandem helfen, dass wir aktiv Hilfe leisten. Und interessant ist, dass dieses Bild Gott selber auch nochmal aufgreift. Im Hosea 6 sagt er auch zu seinem Volk, ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Brandopfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. Da macht Gott im Alten Testament schon deutlich, worum es geht. Nämlich auch, dass wir unser Herz sozusagen für Gott haben, dass wir genauso barmherzig sind, dass wir ja den anderen genauso sehen, wie Gott ihn sieht, dass wir uns seiner erbarmen, dass wir ihn wie Jesus dann, der das Ganze auch nochmal interessanterweise aufgreift in Matthäus und sagt, geht hin und lernt, was das heißt, sagt er damals zu den Pharisäern. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Was damit deutlich wird, ist, dass ja, unser Glaube eigentlich auch von Barmherzigkeit geprägt sein soll. Weil was nützt es, wenn wir zwar auf der einen Seite wie damals die Brandopfer gebracht werden, wenn wir auf der einen Seite wie die Pharisäer ein heuchlerisches Leben führen und immer wieder vielleicht ankommen und Gott sagen, ja, okay, wir bekennen unsere Sünden, aber letztendlich sich nichts ändert, wir nicht barmherzig sind, wir nicht die anderen Menschen um uns herum vielleicht sehen oder ja, unser Herz für Gott auch haben. Es geht darum, dass wir eben, ja, wie Gott es hier sagt, nicht immer wieder Brandopfer bringen müssen, sondern dass wir seinen Willen erkennen, danach handeln und dass wir unser Leben nach Gott, an Gott ausrichten und so handeln wie er. Diese Gottesbilder, wie ich ja vorher auch schon gesagt habe, erzeugen bei uns immer wieder so ein bisschen Schwierigkeiten, vielleicht auch Widersprüche. Und auch hier habe ich so ein bisschen festgestellt, mit der Barmherzigkeit ist natürlich manchmal so das Thema, dass unser eigenes Empfinden da ein bisschen ein anderes ist. Dass wir uns manchmal fragen, okay, wo ist denn jetzt das? Erleben wir das? Erleben wir diese Barmherzigkeit? Erleben wir diese Barmherzigkeit von Gott? Erleben wir diese Barmherzigkeit von anderen Menschen? Das ist manchmal vielleicht eine Schwierigkeit an dieser Stelle. Und trotzdem bin ich sicher, dass Gott eben in seinem Wesen, in seinem Charakterzug barmherzig ist. Das zweite Bild ist die Gnade. Und die Gnade, die Gott hier anspricht, also er sagt barmherzig und gnädig, das bringt da in einem, weil diese Barmherzigkeit letztendlich auch mit der Gnade dann zusammenhängt. Und die Gnade zeigt sich vor allen Dingen im Kreuz, in dem, was Jesus für uns getan hat. Wenn Gott nicht ein gnädiger Gott wäre, dann hätte er Jesus nicht für uns auf diese Erde geschickt. Wenn Gott nicht ein gnädiger Gott wäre, dann hätte er uns nicht in seiner Barmherzigkeit so angenommen und würde uns seine Barmherzigkeit schenken, sondern würde er uns einfach laufen lassen. Gottes Gnade zeigt sich eben vor allem in Jesus, in seinem Tod, seiner Auferstehung und darin, dass er den Weg für uns freigemacht hat. Und dieser Widerspruch, wie es hier auch da unten steht, zu diesem Richter, der löst sich vielleicht nicht komplett auf, aber er ist ein bisschen so, ja, Gott ist trotzdem noch ein Richter, aber er hat uns trotzdem seine Gnade gegeben und Jesus auf diese Welt geschickt, damit wir eben nicht diesem Gericht ausgeliefert sind. Alle, die an ihn glauben, eben nicht dieses Gericht erleiden müssen. Mit dem Volk Israel war es vielleicht ein bisschen anders. Da ist es so gewesen, dass das Volk Israel immer eine Zeit gehabt hat, wo es mit Gott recht gut verbunden war, wo es Gott ja treu war und dann aber wieder abgekommen ist, in Sünde verfallen ist, bis hin zu Götzendienst und einer kompletten Abkehr von Gott. Und dann hat Gott im Alten Testament immer wieder irgendeine Art von Gericht kommen lassen. Ein anderes Volk, was angegriffen hat. Irgendeine Art von Krieg, von Gericht, wie auch immer. Und das Ziel Gottes war letztendlich, dass sich das Volk immer wieder danach umkehrt. Vorher gab es natürlich dann immer Propheten, die das auch angekündigt haben, die das Volk immer zur Umkehr auch aufgerufen haben. Und wenn das Volk sich sozusagen auch wieder zu Gott bekehrt hat, dann hat es auch immer wieder in Gnade angenommen. Aber das Prinzip war sozusagen leider immer wieder das Gleiche, weil auch das Volk Israel dann immer wieder recht schnell in Sünde und Götzendienst und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Das heißt, dieses Gericht, was vielleicht ja im Alten Testament manchmal auf brutale und grausame Art und Weise ja auch beschrieben wird, war aber irgendwo ein Stück weit auch immer wieder das, wo Gott sozusagen sein Volk eigentlich wieder ja zur Umkehr aufrufen wollte. Ein Volk, das wirklich leider dann immer sehr, sehr weit weg von Gott war und gar nicht mehr nach Gott gefragt hat. Und das ist für uns, glaube ich, auch immer so dieser Punkt, wo wir uns auch deutlich machen sollen, Gnade heißt, dass wir diesem Gericht nicht mehr ausgeliefert sind, weil Jesus ein und für alle Mal für uns gestorben ist. Aber dennoch, glaube ich, müssen auch wir aufpassen, dass wir immer bei Jesus bleiben. Dass es uns eben nicht so ergeht wie dem Volk Israel, dass wir dann wieder in Sünde und dann irgendwann abkommen, ganz von Gott. Weil auch heute gibt es noch genug, mehr als genug Götzen oder andere, ja, falsche Propheten, was auch immer, die uns da an dieser Stelle wieder wegziehen wollen. Und deshalb ist diese Gnade für uns, glaube ich, auch wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen und zu schauen, sind wir da dran, bleiben wir da dran an Jesus, sind wir uns dessen bewusst oder wo stehen wir? Ja, Gnade prägt letztendlich so dieses Gottesbild eines Königs, eines Friedensfürsts, eines Herrschers. Also das ist ja auch das, womit es dann immer umschrieben wird, wenn es darum geht, Jesus in seiner Rolle als Retter dieser Welt, als derjenige, der die Herrschaft Gottes in die Welt gebracht hat, beziehungsweise dann im Himmel auch. Ja. Geduldig. Geduldig wie vielleicht ein Vater, geduldig wie ein Freund, geduldig Gott als liebender Gott, der geduldig mit uns ist. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe selber in meinem Leben oft erlebt, dass Gott sehr geduldig mit mir gewesen ist. Es gab eine Zeit, wo ich ja relativ weit weg war von Gott. Und wo ich dann aber sagen muss, dass mir Gott trotzdem geduldig nachgegangen ist. Dass er immer wieder irgendwie versucht hat, mich aufmerksam zu machen Und dass er trotzdem dann da war. Ich habe das erst im Nachhinein gemerkt, zugegeben. Aber er ist da gewesen. Er ist geduldig immer wieder mit mir gegangen, bis ich es irgendwann dann, ja, gemerkt und geschafft habe und wieder komplett zu ihm zurückgekehrt bin. Und ich glaube, so ist Gott, dass er wirklich immer wieder auch geduldig dort ist bei uns, dass er mit uns geht, dass er sich, ja, oder andersrum formuliert, wir als Menschen würden manchmal vielleicht sagen, ja, mei, wenn wir zu blöd sind, es endlich zu kapieren, dann sollen wir es halt lassen. Aber das ist nicht das, was Gott macht und denkt, sondern Gott ist immer wieder geduldig bei uns. Und wenn wir die Fehler zum tausendsten Mal machen, wenn wir immer wieder die gleichen Dinge vor ihn bringen und darum bitten, dass er uns hilft, dann ist er trotzdem geduldig mit uns und sagt, ich bin da und ich helfe dir weiter an dieser Stelle. Gott ist, ja, so geduldig mit uns, wie es ein Vater sein sollte, wie es ein guter Freund sein sollte, der immer auch da ist und uns begleitet und wie es ein liebender Gott sein sollte. Wir selbst, glaube ich, sind längst nicht so geduldig mit uns. Wir selbst sind längst nicht so geduldig wie Gott mit uns oder mit unseren Mitmenschen wie Gott mit uns. Und auch wenn man sich das im Alten Testament anschaut, dann erkennen wir auch einen geduldigen Gott trotz allem. Weil immer wieder diese Spirale mit seinem Volk von vorne und immer wieder nimmt er es geduldig auch an. Er wartet an manchen Stellen auch recht lange, bevor er eingreift. Also auch dieser Widerspruch, der aus der Geduld oftmals unser Bild so ein bisschen prägt, nämlich dass ja auch Gott ein zorniger Gott ist und andererseits aber auch ein geduldiger, der lange zuschaut. Aber ich glaube, wenn er dann eben wie im Alten Testament zornig wurde und eine Bestrafung, ein Gericht geschickt hat, dann war es lange angekündigt. Dann war es wirklich, dass er gesagt hat, okay, jetzt gibt es aus meiner Sicht nur diesen einen Weg, damit das Volk wieder zu mir zurückkommt. Gott als liebender Gott, als liebevoll, auch so wie wir uns vielleicht einen Vater vorstellen, einen liebenden Gott, manchmal vielleicht in unserer eigenen, ja, so wie wir es gerne hätten, dass wir sagen, Gott müsste ein liebevoller Gott sein und müsste uns deshalb alles Leid auf dieser Erde ersparen, müsste uns jeden Wunsch erfüllen. Aber da werden wir an der Stelle aus meiner Sicht Gottes Liebe eben nicht gerecht. Ich habe ja diesen Punkt mit der Liebe Gottes vor, weiß ich nicht, 2-3 Wochen schon mal separat in der Predigt gehabt, wo ich das eigentlich aus meiner Sicht heraus deutlich gemacht habe, warum ich gesagt habe, dass eben dieser liebende Gott und dieses Leid auf dieser Erde nicht in einem Widerspruch stehen. Weil dieses Leid einfach nun mal in diese Erde gekommen ist mit dem Sündenfall. Wir haben halt leider nicht mehr diese Position, dass wir mit Gott im Paradies verbunden sind, sondern wir sind auf dieser Erde. Und die Bibel, Gott sagt eben ganz klar, Jesus sagt es im Neuen Testament, solange wir auf dieser Erde sein werden, werden wir halt nun mal leiden. Und das ist etwas, was Gott uns trotz seiner Liebe nicht nehmen wird. Wie gesagt, vielleicht an dieser Stelle etwas, was ja, wir vielleicht dann auch so stehen lassen müssen, was wir vielleicht mit unserem Verstehen auch nicht ganz begreifen werden können, was wir auch bei Gott in seiner Souveränität lassen müssen, was wir wahrscheinlich erst verstehen werden, wenn wir mal mit Gott im Himmel verbunden sind. Aber trotzdem ist es für mich kein Widerspruch daran zu glauben, dass Gott ein liebevoller Gott ist. Wie gesagt, wir haben es in dem, wo Jesus auf diese Erde gekommen ist, für mich, für dich, für letztendlich für jeden Menschen gestorben ist und wieder auferstanden ist und wo einfach deutlich wird, dass es keine größere Liebe geben kann. und auch all diese anderen Dinge, die Gott sozusagen in seinem Charakter, in seinem Wesenszug hier beschreibt, indem er sagt, ich bin ein Geduldiger, ich bin ein Treuer, ich bin ein Barmherziger und ich bin ein gnädiger Gott, würde nicht funktionieren, wenn Gott auch nicht auch ein liebevoller Gott wäre. Für mich ist ja diese Liebe tatsächlich diese Grundlage dafür, dass Gott mit uns barmherzig sein kann, dass Gott eben gnädig ist, indem er seine Liebe zeigt, dass er treu ist und auch für uns, dass wir all diese Dinge auch so wie Gott leben können. Als letztes von den Dingen, die Gott hier aufzählt, ist es die Treue. Und die Treue ist vielleicht immer so das, wo wir dann vielleicht manchmal manchmal zweifeln, wo wir uns vielleicht manchmal fragen, ist Gott wirklich so treu? Ist er da? Wo wir manchmal das Gefühl haben, wir sehen ihn nicht, wir spüren ihn nicht und dann diese Frage stellen, wo ist er denn? Ist er da oder ist er nicht da? Ist er wirklich so treu? Ist er wirklich unser Fels, unsere Burg, um in diesen Bildern zu bleiben? So treu, wie ein Vater es sein sollte? So treu, wie ein treuer, bester Freund? Für mich gibt die Bibel da eine super Antwort. Im Römerbrief. Eine tatsächlich meiner Lieblingsstellen, wo Paulus schreibt im Römer 8, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns nicht alles in ihm schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht im Psalm 44, Vers 23, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns kann scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Für mich auch nochmal das Vorhergesagte zusammengefasst. Wenn wir wirklich das annehmen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er für uns auferstanden ist, dass wir durch ihn das ewige Leben mit Gott haben, dann gibt es nichts, so sagt hier Paulus, was uns davon wieder trennen könnte. Dann ist Gott da und dann ist er uns treu. Vielleicht sind es eher dann wir, die dort wieder loslassen. Wir, die ja immer wieder dann eben unsere Zweifel haben, wenn wir dann Ängste durchstehen, wenn wir dann vielleicht irgendwo Trübsal haben, dann kommen uns halt diese Zweifel. Aber die Bibel und Paulus sagt hier ganz klar, es ist so, dass Gott trotzdem treu ist. Und oftmals ist es ja auch so, dass diese Sachen leider ziemlich einseitig sind, weil wir Menschen einfach dazu neigen, uns am Negativen aufzuhalten. Wenn wir sozusagen einmal das Gefühl haben, dass Gott jetzt nicht so da war, dann nehmen wir das zum Maßstab. Dann lässt uns das sozusagen grundsätzlich zweifeln. Und all die vielen Male, wo Gott dann da war, wo er uns unterstützt hat, wo wir ihn gespürt haben, die sind dann mit einem Mal wie ausgeblendet. Oder all die vielen Male, wo wir dann auch vielleicht gesagt haben, ja, passt schon, wir brauchen jetzt Gott gar nicht eigentlich. Ist jetzt egal, ob er da ist oder nicht, wir schaffen das schon irgendwie alleine. Gott ist immer da. Gott ist uns treu. Er ist vielleicht für uns nicht immer so spürbar. Aber vielleicht auch, weil wir es nicht so zulassen. Weil wir eben sagen, brauche ich ihn jetzt gar nicht. Und weil unsere Verbundenheit vielleicht mit Gott auch nicht so in den Momenten so, ja, so ist, dass wir Gott spüren können wirklich. Oder weil wir vielleicht auch falsche Erwartungen in dem Moment haben an die Treue, an die, wie Gott da sein soll. Aber aus meiner Sicht möchte ich das unterstreichen oder unterstreiche ich das sehr gerne, was Paulus hier schreibt. Daran mache ich meinen Glauben fest, dass ich sage, Gott ist treu und mich kann sozusagen nichts von ihm trennen. Soweit diese fünf Charakterzüge, Wesenszüge. Gibt das Ganze jetzt nochmal in ein paar Fragen zum Nachdenken zusammengefasst. Einfach mal, dass jeder für sich selber überlegt, was prägt denn eigentlich mein persönliches Gottesbild? Wovon mache ich das abhängig? Welche Erfahrungen spielen da vielleicht mit rein? Welche Wünsche, welche Erwartungen? Was prägt mein Gottesbild? Und dann aber auch vielleicht diese Frage, ja, wodurch oder wo gerät denn mein Gottesbild manchmal dann ins Wanken? Wo sind denn meine Zweifel, wo sind denn meine Momente, wo ich dann eben das in Frage stelle? Glaube ich an einen barmherzigen, gnädigen, geduldigen, liebevollen und treuen Gott? Oder habe ich da meine Fragen? Meine Zweifel. Welche Bedeutung haben diese Wesens, diese Charakterzüge Gottes für mein persönliches Glaubensbild? Und dann diese Frage finde ich auch wichtig, weil es geht ja darum, wir haben es letztes Mal, glaube ich, als Thema gehabt mit dem Ebenbild. Das heißt, letztendlich geht es auch darum, dass wir Gott in seinem Wesen, in seinem Charakterzug ein Stück weit ja auch als Maßstab oder nicht nur ein Stück weit, sondern eigentlich als das nehmen sollen, wie wir auch unser Leben ausrichten sollen. Das heißt, auch für uns geht es darum, wie können wir in unserem Leben mehr Barmherzigkeit, mehr Gnade, mehr Geduld, Liebe und Treue leben, damit wir Gott eben ähnlicher werden. Ja, und dann noch diese Frage, wie gehen wir denn um mit diesen vermeintlichen Widersprüchen in unseren Gottesbildern. Das sind jetzt, wie gesagt, Fragen einfach zum Nachdenken drüber. Lassen Sie vielleicht noch ein bisschen dort stehen und ich bete zum Schluss der Predigt noch und dann übergebe ich ans Lobpreisteam wieder. Ja, Gott, hab du Dank, dass du ebenso ein barmherziger, gnädiger, treuer, liebevoller und geduldiger Gott bist. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir das immer mehr erkennen dürfen, dass wir dich immer mehr in deinem Wesen, in deinem Charakterzügen, in unserem Leben spüren dürfen. Dass wir das wahrnehmen, dass wir uns darauf einlassen, dass wir erkennen, wie du bist wirklich. Ja, und Herr, auch dass du vielleicht uns unsere Zweifel dann auch nimmst. Dass wir daran glauben, dass du ein treuer Gott bist, dass uns nichts und niemand von dir trennen kann und dass wir uns freuen dürfen darauf, wenn wir das mal ja, in der Ewigkeit mit dir verbunden sind. Und wenn vielleicht die offenen Fragen und die ja, Widersprüche sich dann aufklären und wir dich sehen, Herr, in deiner Komplettheit und Dinge verstehen, die wir vielleicht jetzt noch nicht verstehen. Und Herr, ich möchte dich aber auch gleichzeitig darum bitten, dass wir uns immer wieder auch danach ausrichten, dass auch wir versuchen, barmherzig zu sein, dass auch wir versuchen, treu zu sein, liebevoll zu sein und gnädig mit unseren Mitmenschen umzugehen. Möchte ich da auch bitten, das können wir nur, Herr, indem wir mit dir verbunden sind und indem wir auch immer wieder von dir die Unterstützung dabei erhalten. Hab du Dank dafür, dass du da auch immer da bist. Amen.